Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil und ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast und heute sitzt ein Business Athlete par excellence vis-à-vis Lilian Kuster, ist Vize-Europameisterin im Ultraradsport, war Pharma-Top-Managerin und jetzt die Sportlerin schlechthin geworden. Du warst ja immer schon sportlich, aber zunächst einmal Servus und herzlich willkommen, liebe Lilly, bei mir im Studio.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Und du bist mit dem Rad gekommen, weil sich das so gehört für eine Ultraradsportlerin.
Genau, wenn das Wetter schön ist, ist der Weg mit dem Rad der angenehmere.
Dann haue ich gleich mal einen Zeitstempel rein. Wir nehmen auf am Freitag, den 6. Juni, wunderbares Wetter, halbwegs wenig Wind und senden am Samstag, den 7. Juni, also ganz zeitnah. Und bei dir hat sich jetzt einiges getan in den vergangenen Tagen. Schmeiß mal die Stichworte hin, Vize-Europameisterin im Ultraradsport, das Ganze im Rahmen des Race Around Niederösterreich. Und dann bist auch noch bei so einem Glocknerkönig-Ding mitgefahren und das Ganze innerhalb weniger Wochen. Ja, wie geht's dir?
Gut, also ich merke schon, das Race Around Niederösterreich steckt mir noch ein bisschen im Körper, also das Schlafdefizit vor allem. Ich bin nach wie vor ein bisschen müde aufgrund des Glocknerkönigs, der gleich zwei Wochen danach war. Natürlich auch die Regeneration vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, aber jetzt ist ein bisschen Pause bis zu den nächsten Zielen und kann ich ordentlich regenerieren.
Wunderbar. Wir haben uns vor circa 10 Jahren kennengelernt, in Niederösterreich, auch in einem gemeinsamen Laufclub, wo wir tätig waren und so weiter. Damals warst du noch Topmanagerin in einer anderen Branche als jetzt. Du bist jetzt die sportliche Leiterin der Sportunion Niederösterreich. Damals noch in der Pharmabranche, warst dann auch kurz für die börsennotierte Agrana tätig. Warum der Wechsel in den Sport als Lebensmittelpunkt, auch beruflich?
Ja, also Sport war immer schon ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ich habe mit dem Laufen angefangen, habe dann Triathlon gemacht, bin dann nach Corona eigentlich ins Radfahren so hineingekippt. Studium habe ich mich für Lebensmittel und Biotechnologie entschieden. Das hat so meinen weiteren beruflichen Werdegang bestimmt. Und so bin ich halt dann in der Pharmabranche, in der Lebensmitteltechnologie gelandet. Die Agrana war so ein Ausflug, der auch noch spannend war, aber war, glaube ich, schon das Sprungbrett weg von der Biotechnologie, von der Pharmabranche. Ich habe einfach gemerkt, es macht Spaß, aber es interessiert mich nach wie vor, aber es fehlt diese Leidenschaft und die Leidenschaft habe ich für den Sport. Und ja, so war es dann eigentlich vor 3 Jahren so weit, dass ich gesagt habe, auch im Beruflichen soll der Sport im Mittelpunkt stehen und ich hatte Glück. Es wurde gerade die Stelle als sportliche Leiterin bei der Sportunion Niederösterreich frei und ich habe mir gedacht, ich bewerbe mich jetzt einfach mal drauf.
Also die Liebe zum Sport, sagen wir so, war noch größer als alles andere. Und das ist in St. Pölten jetzt, glaube ich, stationiert, oder?
Genau, die Landesgeschäftsstelle der Sportunion Niederösterreich ist im Sportzentrum in St. Pölten, also im Olympiastützpunkt, haben wir direkt unsere Büros.
Und was macht man so als sportliche Leiterin der Sportunion Niederösterreich?
Also ich habe zwei Hauptgebiete, für die ich zuständig bin. Also einerseits ist das die Sportunion Akademie, die Ausbildungsschiene der Sportunion. Also ich organisiere da die ganzen Übungsleiterausbildungen von Basismodulen, also die Grundausbildung plus die spezifischen Module dann in den Bereichen Tennis, Laufsport, wo auch immer Bedarf besteht. Da bin ich eben für das ganze Organisatorische zuständig, beziehungsweise selbst auch als Referentin. Und der zweite Bereich ist fokussiert auf den Nachwuchs. Also gemeinsam mit sogenannten Spartenreferenten in den verschiedenen Bereichen organisieren wir Landesmeisterschaften, Nachwuchswettkämpfe in den verschiedensten Sportarten. Und da haben wir jetzt auch ein neues Programm, das Young Athletes Programm, wo wir eben 22 Athleten aus Niederösterreich, insgesamt sind es 123 Athleten und Athletinnen aus ganz Österreich im Alter von 12 bis 15 Jahren auf ihrem Weg zum Profisport begleiten in den Bereichen Psychologie, Athletik und Ernährung.
Oh, spannend. Und Ernährung bleibt dein Steckenpferd auch aus dem alten beruflichen Schaffen mitgenommen, oder?
Genau, Ernährung bleibt weiterhin mein Steckenpferd. Ich habe dann letztes Jahr habe ich mein drittes Studium noch abgeschlossen, habe einen Master in Sport und Ernährung noch gemacht in Krems, zusätzlich zu den Studien, die ich noch hatte und beschäftige mich seither nochmal auch mehr mit dem Thema Ernährung und auch im freiberuflichen Setting, also bei der Sportunion Tulln, meinem Heimatverein, mache ich auch Beratungen im Bereich Sport und Ernährung.
Du bist in St. Pölten tätig und jetzt mit dem Rad zu mir kommen. Ich glaube, nach St. Pölten ist in die andere Richtung genauso weit, fast auch oft mit dem Rad in die Firma.
Ja, also St. Pölten ist dann noch einmal, sind noch einmal 6 Kilometer mehr. Also macht jetzt nicht so oder den großen zweimal, Unterschied. Ja,
für eine Ultra ist das, genau.
Nein, aber ja, hängt sich dann doch an. Wenn's Wetter passt und wenn's zeitliches ist, oft ein zeitliches Thema, Zeitmanagement-Thema, dann fahre ich schon noch gerne mit dem Rad nach St. Pölten. Und auch wieder nach Hause, hat man das Training gleich erledigt, das ist ganz angenehm.
Ich liebe ja das ATP Challenger Tennis Turnier in Tulln so sehr im Herbst. Hast du da auch irgendeine Rolle rundherum?
Nein, damit haben wir nichts zu tun, ich kenne es aber natürlich gut.
Ich sehe immer die Sportunion Lounge auch ein bisschen so.
Das ja, ja, nein, genau.
Vertreten also seid schon natürlich.
Vertreten ja. Natürlich, ja.
Spannend. Gut, du, wir kippen jetzt rein. Also du, ich kannte dich als Läuferin, dass du gern Rad fährst, das wusste ich. Wie kommt es dazu, dass man bei so einem Bewerb wie beim Race Around Niederösterreich mitmacht? Ich habe nur ein paar Zahlen rein, die ich jetzt ablese. 30 Stunden unterwegs, 752 Kilometer, 8000 Höhenmeter in ja, etwas mehr als einem Tag nur. Wie kommt es, dass man sich für sowas quasi als sportliches Ziel dann quasi motivieren kann?
Ja, also man beginnt natürlich nicht gleich mit sowas. Also man beginnt natürlich, am Anfang ist das vielleicht eben der Glocknerkönig zum Beispiel, weil wir den heute schon hatten. Das war mein allererstes Radrennen, das ich gefahren bin.
Zum 2012. Den machst du jedes Jahr?
Nein. 2012 und 2013 bin ich ihn gefahren und dann jetzt Jahre nicht mehr und diesmal jetzt wieder. Aber das war zum Beispiel mein erstes Radrennen. Also ein einfaches Radrennen, sagen wir mal, ja. Dann fährt man immer wieder andere Sachen, dann setzt man sich Ziele. Am Anfang sind 100 Kilometer weit, dann sind 200 Kilometer weit. Irgendwann sagt man, 300 Kilometer müssen auch zu schaffen sein. Und ins Ultraradfahren bin ich eigentlich durch meinen Partner gekommen, der 2021 mit einem Bekannten das Race Around Niederösterreich im Zweierteam gefahren ist. Und ich war damals.
Pandemie-Geschichte irgendwie auch, ne?
Genau. Ja, genau. Und ich war damals im Pace Car, also in dem Auto, das die Fahrer begleitet, bin ich mitgefahren, habe die zwei betreut, gemeinsam mit der Partnerin von seinem zweiten Teamplayer.
Und da kriegt man Lust natürlich,
glaube ich. Und irgendwie, wir sind da drin gefahren und haben gedacht, ich möchte das auch einmal machen. Und haben gedacht, na, 600, also das normale Race Around Niederösterreich sind ja nur 600 Kilometer. Na, 600 Kilometer, das schaffe ich nicht alleine. Also ich mache das im Zweierteam. Und dann habe ich mir eine Freundin gesucht, die das mit mir fahren wollte. Und dann haben wir das 2022 im Zweierteam gemacht und dann haben wir gedacht, na gut, das muss allein auch gehen. Mhm. Und somit bin ich 23 das erste Mal beim Race Around Niederösterreich am Start gestanden, über die 600 Kilometer mit 6000 Höhenmetern, einmal rund um Niederösterreich und bin Zweite geworden, zweite Dame.
Und damals war es aber keine Europameisterschaft.
Genau,
das ist jedes Jahr changierend in einem anderen Land oder so.
So ist es, genau. Also da werden von der WUKA, also von der Weltorganisation da ausgewählt. Und das war damals einfach ein normales Ultraradrennen.
Und hat man schon im Vorjahr gewusst, dass das heuer dann die Europameisterschaftsstrecke werden wird?
Das war 2024 schon bekannt, genau.
Also du konntest schon ein bisschen reinschnuppern und wusstest schon, dass du höchstwahrscheinlich starten willst mit viel Konjunktiv, oder?
Genau, also ich war mir schon ziemlich klar, dass ich da starten will. Ich bin dann im August 2024 das Race Around Austria, die 1500 Kilometer gefahren. Und wie ich da ins Ziel gekommen bin, standen die zwei Organisatoren vom Race Around Niederösterreich auch im Ziel und haben dann gemeint, naja, aber
wir brauchen dich.
Bei der Europameisterschaft bist eh dabei, oder? Du bist jetzt quasi fix angemeldet. Und ich so, ja, also das war so ungefähr 20 Minuten, nachdem ich ins Ziel gefahren bin, nach 3 Tagen am Rad. Aber ja, da habe ich mich dann quasi committed dazu, dass ich auch fix dabei bin.
Kleinerseits, der ähnlich geht es meiner Schwester, die genauso lieb gemeint wahnsinnig wie du ist im Triathlon. Die wird dann vor Ort irgendwie für Hawaii zum Beispiel auch, ja, Wahnsinn. Da gewinnt man halt solche Slots dann und so. Also es ist schon toll und als Leiterin Sportunion Niederösterreich, sportliche Leiterin, glaube ich, ist das auch eine Verpflichtung dann in Niederösterreich zu starten, wenn man es kann. Ja. Und du kannst das ja, die 1500 im Sommer. Da schlafen wir aber schon, oder? Irgendwann.
Ja, da habe ich insgesamt, also gefahren bin ich 3 Tage, 3 Stunden und 36 Minuten und habe insgesamt 2,5 Stunden geschlafen.
2,5 Stunden, also ganz genau granuliert irgendwie, genau, herrlich. So, jetzt kommen wir Mitte Mai dieses Vize-Europameisterschaftsrennen. Das ist, der Petrus hat ja die Excel-Sheets April und Mai vertauscht. Das war ziemliches Scheißwetter, sage ich jetzt mal in meinem Podcast. Das weiß man natürlich vorher nicht, aber man weiß in den Monaten vorher, dass man höchstwahrscheinlich schon viel trainieren muss, im Winter auch. Ne? Machst du das auch indoor und auf irgendwelchen Rollen oder schaust du, dass du so weit wie, ich glaube, du bist ein harter Hund, meine ich jetzt auch wieder lieb, ja? Ein Viech irgendwie, wie man im Sport immer sagt, schon viel draußen gemacht, oder?
Also ich fahre im Winter schon draußen, wenn es das Wetter erlaubt. Ich bin vorsichtig, ich versuche zu vermeiden, dass man unnötige verletzungsanfällige Situationen oder auch, dass man krank wird, weil es zu kalt war oder so. Ich fahre dann auch auf der Rolle natürlich indoor. Ich mache im Winter sehr viel klassischen Wintersport, also ich gehe langlaufen und Skitouren.
Schön.
Und ich mache generell…
Gibt es da in Niederösterreich einiges vor Ort?
In Niederösterreich leider wenig und die Schneelage ist ja in Niederösterreich jetzt auch nicht so berauschend, aber wir haben einen Zweitwohnsitz in der Steiermark mit okay. einer Loipe 3 Kilometer hinter der Wohnung und da das nutze ich so gut es geht. Ich bin generell sehr polysportiv unterwegs, also ich gehe im Winter genauso laufen und eben ins Fitnesscenter sehr viel, auch Krafttraining und versuche da auch über viele andere Sportarten die Form zu steigern und zu halten. Aber natürlich, es sind viele Kilometer am Rad indoor auch dabei und dann beginnt man halt auch im März mit Trainingslagern. Also ich war dieses Jahr 10 Tage auf Gran Canaria, da haben wir Glück mit dem Wetter gehabt und dann war ich über Ostern, also in der Karwoche, noch 7 Tage in der Toskana. Da hat uns quasi, war auch schon April,
genau.
Da hat es auch jeden Tag geregnet. Also das war dann schon die Einstimmung auf Regen beim Radfahren.
Gut, liebe Lilly, dann schmeiße ich mich mal an den Start mit dir gemeinsam nochmal real life, was dieses Race Around Niederösterreich betrifft. Wo ist Start gewesen?
Start ist im Weitra im Waldviertel. Mhm. Weitra blüht da auf zu einer quasi kurzfristigen Weltstadt, sage ich jetzt einmal. Das ist voll mit Leuten, ein Riesenfest. Dieses Jahr natürlich noch viel mehr, weil halt die Europameisterschaft dort war. Es war schon am Tag davor, also am Donnerstag am Abend war der Einzug der Nationen, was eigentlich auch schon ein sehr cooles Feeling war. Ich bin ja für die Schweiz gestartet, das heißt, ich habe eine Schweizer Fahne tragen dürfen als einzige, also ich war die einzige Schweizerin am Start. Das war schon ein cooles Gefühl und der Start ist dann eben ab Freitag in der Früh, ab 8.30 Uhr starten die ersten und bis am Abend geht es dann durch mit den Starts, also es sind ja Einzelstarts beim Ultraradfahren.
Okay, also kein Massenstart, wo man dann einmal sich anschaut gegenseitig und einmal dahin rollt, wie man es von den Radtouren her kennt.
Nein, also beim Ultracycling hat jeder seinen eigenen Start. Es bekommt jeder seine Minute of Fame. Also man wird interviewt auf der Bühne und rollt dann die Bühne hinunter und geht auf die Strecke, also fährt auf die Strecke. Und 2 Minuten sind immer der Abstand. Und je nachdem, welche Zielzeit man anvisiert, das muss man bei der Anmeldung angeben, startet man eben in einem früheren oder in einem späteren Startblock.
Mhm. Jetzt kommen ein paar Fragen von mir. Du hast jetzt so ein rot-weiß-rotes Trikot an. Das ist ein Siegertrikot wohl. Nicht Schweiz, sondern Österreich, weil du der Race Around Austria im Vorjahr auch, oder?
Genau, das ist das Siegertrikot vom Race Around Austria 1500. Das bekommt man im Ziel als Zielgeschenk quasi. Steht auch meine Zeit da unten drauf.
Also
die Zeit notiert. Mit der Jahreszahl dazu. Genau, und das trägt man dann natürlich stolz.
Das würde ich auch machen. So. Wunderbar. Gut, so, jetzt kommen weitere Fragen. Das heißt, du bist alleine auf der Strecke und natürlich höchstwahrscheinlich neugierig, was die anderen so tun. Wie informiert man sich da, wie du im Rennen liegst als Athletin?
Also erstens schaut man natürlich schon einmal im Vorfeld, wer startet, ist alle dabei. Man kennt die Konkurrenz zum Großteil, vielleicht auch nicht, dann fragt man vielleicht öfter am Anfang. Also ich habe ja hinter mir mein Auto, das muss in der Nähe von mir bleiben, in der Nacht muss es
also
direkt hinter
Auto,
mir bleiben.
Also dieses Auto, wo du deinem Partner nachgefahren bist, war quasi, hattest ein eigenes.
Genau, ich habe auch, jeder Radfahrer braucht sein eigenes Pacecar.
Wenn was kaputt wird, ein Gewand oder sonst irgendwas,
genau.
Ein Essen.
Und in der Nacht auch ganz essentiell, in der Nacht muss das Auto hinter dem Radfahrer sein und der Radfahrer muss im Lichtkegel fahren. Das hat natürlich auch sicherheitstechnische Gründe.
Und du darfst aber nicht Windschatten fahren, oder?
Windschatten, also hinterm Auto darf ich nicht fahren, aber das Auto muss hinter mir sein in der Nacht. Und mit diesem Auto, also mit den Insassen des Autos, also das waren 3 sehr liebe Freunde, also beziehungsweise 2 sehr liebe Freunde und meine Schwester, die mich hier betreut haben, mit denen bin ich per Funk verbunden und kann quasi die ganze Zeit mit ihnen reden. Sie können mit mir reden, sie können mir Musik vorspielen, Sprachnachrichten vorlesen oder vorspielen.
Also von Funk, nicht Handy oder so, oder?
Funk, genau. Funk.
Also das ist vom Rennen her vorgegeben, oder? Oder kauft man das?
Das hat jeder, wie er möchte. Also die Jahre davor bin ich mit so Walkie-Talkies gefahren, wo man aktivieren muss, also wo man auf einen Knopf drücken muss, bevor man sprechen kann. Jetzt mit Funk ist das Ganze einfacher, weil sobald ich rede, haben sie mich gehört.
Gehen die scharf, ja, verstehe schon, ja.
Und über den Funk habe ich natürlich, oder über meine Crew habe ich schon immer wieder auch wissen wollen, wo sich die Konkurrenz befindet. Also
ja, die sitzen im Auto und da gibt es Punkte und da hat man immer den Zwischenstand, wie man es halt kennt.
Auch genau, von den, da gibt es Checkpoints. Ja.
Und da sieht man, wie groß ist da der Abstand zu den anderen Athletinnen beim Start?
Beim Start, also die erste Dame ist schon um 8.42 Uhr, glaube ich, gestartet. Also als allererste, die hatte eine sehr lange Zeit angegeben fürs Ziel, dadurch startet sie deutlich früher, damit der Zielschluss ungefähr gleich ist bei allen.
Klar.
Also das ist die Idee dahinter. Wir sind dann um 12.40 Uhr, wir waren sehr knapp hinter und voreinander auf der Strecke, wobei mich eben die Siegerin relativ rasch einmal überholt hat. Die hat mich, glaube ich, schon nach 20 Kilometern überholt.
Die wollte das höchstwahrscheinlich so, dass sie es kontrollieren kann, ne?
Genau, und das war mir auch klar, also die Elena Roch ist eine sehr starke Fahrerin und es war mir klar, gegen die Elena Roch zu gewinnen, da braucht es sehr, sehr, sehr viel Glück und sie braucht vermutlich auch Pech, damit ich gewinnen kann. Und das wünsche ich ihr natürlich nicht. Ich gönne auch den Sieg. Ja. Die dritte hinter mir, die habe ich dann einmal überholt nach einer gewissen Zeit, die ist vor mir gestartet, 2 Minuten vor mir. Und da war mir schon immer wichtig zu wissen, wo die Angelika auch auf der Strecke ist. Und das habe ich auch immer wieder gefragt. Und ja, das ist natürlich auch eine mentale Geschichte, kann motivieren, kann demotivieren, je nachdem, wie gut man auch drauf ist. Also gerade die mentale Komponente spielt ja hier bei so einem Rennen auch eine starke Rolle.
Wir sprechen von 30 Stunden fast nonstop. Was ist da irgendein Blödsinn passiert in diesen 30 Stunden oder bist du relativ glimpflich davon gekommen? Weil das Wetter war ja relativ geschissen, glaube ich. Ne?
Das Wetter war so, wie man sich's wirklich nicht wünscht. Also ich meine, war natürlich für alle gleich, aber klar. Hagel beim Radfahren ist nicht besonders lustig. Starkregen genauso nicht. Man ist endlich kurz trocken, denkt sich, ah, vielleicht doch jetzt Trikot wechseln und dann kommt man schon in den nächsten Schüttregen. Warm war es jetzt auch nicht unbedingt. Also es waren schon ziemlich grausliche Bedingungen. Ja, es waren ein paar Dinge, die passiert sind, die passieren leider. Es hat zum Beispiel am Anfang der Funk nicht funktioniert. Das kostet dann einfach auch mental wieder Energie.
Das kostet, gell? Weil du verbrauchst irgendwie so ein Stresslevel irgendwie.
Genau, es führt zu Stress, sowohl in der Crew als auch beim Fahrer. Das haben wir dann doch relativ schnell hingebracht. Aber natürlich ist halt passiert. Dann ist man kurz vor der Nacht, ist man der Radcomputer aus der Halterung abgebrochen. Dann hat man das wieder richten müssen. Und in der Nacht, da bin ich dann schon am Zeitfahrer gewesen, also man wechselt ja da auch das Rad, ist mir der Akku vom Funk aus dem Helm gefallen. Der war offensichtlich nicht gescheit verankert. Gott sei Dank hat das wer aus der Crew gesehen, aber natürlich war ich dann nicht mehr mit dem Funk verbunden. Sie wollten es mir dann wieder reintun, aber da war ich dann kurzfristig so stur und habe dann gesagt, ich brauche keinen Funk, was dann bedeutet hat, dass ich halt ein paar Stunden ohne Kommunikation gefahren bin.
Ich meine, ich kenne mich ja Würstelläufer, der gar nicht so langsam ist, aber im Kopf dann immer, ich weiß nicht, ich mag nicht mehr oder so. Kommt das in den 30 Stunden irgendwann einmal vor, dass ich jetzt pfeife ich drauf und gehe raus?
Ja, also ich muss sagen, ich habe das die Jahre davor bei den anderen Ultrarennen, auch beim 1500er, so nie erlebt, dass ich gesagt habe, ich fahre nicht mehr, sondern da habe ich es öfter mal erlebt, dass ich mir gedacht habe, es sind noch 70 Kilometer und ich weiß nicht, wie ich die noch fahren soll. Also da war eher so diese Verzweiflung.
Okay, weil es wirklich am Limit war.
Weil einfach irgendwas so wehgetan hat bei den 1500 Kilometern konnte ich den Kopf am Schluss nicht mehr hochheben. Also das waren einfach so Situationen, wo die Verzweiflung gesiegt hat. Und diesmal war es so, dass es einfach wirklich grauslich war, die Bedingungen wirklich grauslich und die letzten sind auch nochmal 70 Kilometer, da steht man unten am Ispertal beim Eingang und da geht's dann bergauf und dann kommt man wieder ins Waldviertel, wo es bergauf und bergab geht. Und ich habe gewusst, ich kenne die Strecke, ich muss da jetzt noch bergauf fahren und ich muss dann noch dieses Waldviertel fahren und es ist kalt und ich bin müde und ja. Und dann sind wir wieder mal zum gefühlt 50. Mal bei einer roten Ampel, habe ich den Fuß ausklicken müssen, absteigen müssen.
Stimmt, das kannst du nicht absperren, ne?
Genau, Strecke ist Straßenverkehrsordnung gilt.
Da würde ich wie ein Rohrspatz fluchen, glaube ich, wenn ich dauernd bei der roten Ampel stehen muss.
Nein, ich bin hab den Fuß raus und habe gesagt, Ich höre auf jetzt.
Darf man da bei Rot drüber fahren eigentlich?
Nein.
Natürlich darf man nicht.
Verboten.
Aber ich meine, dass jetzt polizeilich nicht okay ist, ist sowieso klar. Aber wäre das eine Disqualifikation?
Also es gilt die Straßenverkehrsordnung. Mhm. Ich habe jetzt das Reglement nicht so genau im Kopf. Ich weiß zum Beispiel bei Stopptafeln, wenn du als Radfahrer den Fuß nicht runter tust, wenn du den Fuß nicht runter tust bei der Stopptafel, dann kriegst du 15 Minuten Zeitstrafe.
So einen echten Penalty
halt. Ne? Also wenn ein Marschall das sieht.
Fair enough, ja. Und die Marschalls, sind die zum Teil auch so Drohnen oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder fahren die auch mit Autos?
Die stehen teilweise dort oder auf Motorrädern oder auf Autos.
Die erkennt man aber schon über Gewand oder geben sich die nicht zu erkennen, so mit
also,
aufgeklebten
Teils,
Gärten
teils.
Oder so.
Nein, das nicht.
Na gut, das heißt also, könnte man theoretisch, weil das Wetter war ja wirklich durchwachsen, wie ich auch in diesem Racebericht da lese, der auch in einem Medium erschienen ist, könntest du auch einen Reifenwechsel machen, wenn du sagst, jetzt nicht, wenn es kaputt ist, dann ist klar, sondern weil du für den Untergrund einen anderen Reifen brauchst, wie in der Formel 1.
Du kannst unterschiedliche Räder mitnehmen, du kannst das ganze Rad tauschen, du könntest jetzt auch andere Reifen drauf tun, macht wahrscheinlich keiner, weil es Zeit kostet. Mhm. Aber
du
natürlich.
Hast du ein zweites Rad im Auto gehabt?
Ja, ich habe einen Zeitfahrer im Auto gehabt, also ich bin auch in der Nacht am Zeitfahrer gefahren. Ich hatte auch einen zweiten Laufradsatz im Auto, da ging es aber primär darum, wenn jetzt kurzfristig irgendwo ein Batschen ist, dass man halt keine Zeit verliert, sondern dass man schnell das hinige Laufrad raus, ein anderes rein. Und dann kann die Crew sich darum kümmern, dass der Laufradsatz wieder repariert wird.
Zeitfahrer hat ja andere Oberkörperhaltung auch. Ist das
genau,
auch
das
bewusst, die Gegenpositionen mal ein paar Stunden, um die Muskulatur anders zu belasten oder ist das wurscht?
Nein, da geht es primär darum, dass du halt auf den flachen Streckenstücken einfach schneller bist und windschnittiger bist. Umgekehrt ist es dann schon so, wenn der Umstieg vom Zeitfahrer aufs Rennrad kommt, ist es sehr angenehm, in die andere Position zurückzugehen.
Kann ich mir vorstellen. Bleibt man da ausschließlich in Niederösterreich oder geht man auch Richtung Oberösterreich, ein bisschen nach Wien rein oder nach Tschechien sogar vielleicht?
Also beim Racerland Niederösterreich, wie der Name schon sagt, fährt man definitiv nur durch Niederösterreich und das ganz an der Grenze.
Okay.
Man darf die Grenze nicht überschreiten, also sobald man irgendwo im Ausland ist, ist man falsch, dann muss man so schnell wie möglich wieder zurück auf die Grenze und Wien sieht man dadurch natürlich auch nicht. Also man bewegt sich tatsächlich an der Grenze, an der Staatsgrenze beziehungsweise an der Grenze zu den angrenzenden Bundesländern.
Und du hast ja viel trainiert und ich kenne dich auch ein bisschen, das wirst du schon weggesteckt haben, aber wie ist da trotzdem direkt danach gegangen?
Also direkt danach war ich einmal froh, dass das
ja, vorbei.
Vorbei ist. Habe natürlich Emotionen, also die Emotionen gehen da immer es ist voll
auch,
unkontrolliert.
Ja.
Froh im Ziel zu sein, es war irrsinnig kalt auch im Ziel. Ich war echt froh, dass die heiße Dusche nicht so weit entfernt war. Und ich muss schon sagen, also das Rennen jetzt, also das Race von Niederösterreich, die Europameisterschaft, war eines der härtesten. Also ich habe so als Vergleich gesagt, ich habe mich nach den 1500 Kilometern beim Race Around Austria weniger belastet gefühlt als nach den 750, aber das ist sicher die Temperatur und die Nässe. Also beim Race Around Austria war zwar das andere Extrem, da hatten wir 43 Grad, mehr oder weniger durchgehend. Aber ich kann offensichtlich mit Hitze besser umgehen als mit Kälte und Nässe.
Aber trotzdem hast du dann wenige Tage später den Glocknerkönig in Angriff genommen, schon zum x-ten Mal. Glocknerkönig 2025, wir alle kennen das von der Österreich-Radrundfahrt. Herrlich, die Königsetappe immer, wie man sagt. Und es geht um diese Strecke, die auch bei der Österreich-Radrundfahrt gefahren wird. Und oben wird die Zeit abgenommen, oder?
Genau, am Fuscherduell. Also es gibt zwei Strecken. Bei der einen ist am Fuscherduell das Ziel. Das ist die Klassikstrecke, die ich gefahren bin. Und dann gibt es noch die Ultrastrecke. Da fährt man noch auf die Edelweißspitze.
Und da sprechen wir von einem Riesenevent, glaube ich, oder? Da starten.
Genau, ich glaube, es waren 2300 Starter. Mhm. Und da ist natürlich der Start in einen Massenstart. Um 7 in der Früh und es geht dann auch ziemlich im Pulk einmal Richtung Mautstelle, weil da ist auch das Tempo noch recht hoch. Und dann verteilt sich dann schon.
Wie man sagt, ne?
Genau.
Genau. Ja. Und das ist ein gemischtes Rennen mit Massenstart.
Genau.
Also kein eigener Damenstart.
Nein.
Und da gibt's auch Age Groups wie bei den großen Sportevents.
Genau, also da gibt's halt je nach also immer in 10er Schritten werden da die Altersklassen eingeteilt und ich glaube ab 60 ist man dann in einer allgemeinen Klasse. Also Damen 6, Herren 6 gibt es dann nichts mehr drüber ab 60.
Dann schmeiße ich mal ein paar Zahlen rüber. 1,49, 36. und Platz 2 in der Altersklasse. Zufrieden?
Sehr zufrieden, ja.
Ein Personal Best von der Zeit her?
Genau, ein Personal Best von der Zeit her und auch hier wieder eine extrem starke Konkurrenz in der Altersklasse. Also die Janine Meyer ist aktuell auch, glaube ich, die Rekordhalterin bei allen Bergrennen. Und es ist irrsinnig gut gegangen. Ich war erstaunt, dass 2 Wochen nach dem größten Rennen der Saison eigentlich sowas möglich ist. Es ist vom Start weg gut gegangen. Es war eben, ich habe am Anfang bis zur Mautstelle das Tempo voll gut mithalten können und dann bergauf ist eigentlich auch, das Treten ist mir wirklich leicht gefallen. Also ich muss sagen, bis oben war es einfach traumhaft und das Wetter war halt auch ein Hit.
Und bergauf ist eher so deins auch, glaube ich.
Genau.
Oder? Also innerhalb der Radfahrskills ist bergauf.
Genau, bergauf bin ich immer glücklich. Also
Viech wieder und so quasi. Ja, obwohl natürlich auch auf der Ebene dieses Zeitfahren natürlich eine spannende Sache ist. Und das Runterfahren am Glockner ist natürlich ein Erlebnis, ist aber nicht mehr Teil des Wettbewerbs gewesen. Aber du bist auch hinuntergedüst.
Dann. Genau, also das Rennen hört oben am Fuschertal auf. Es ist dort die Zeitnehmung. Es ist ja dann die Strecke noch bis 10:30 gesperrt, also für den Verkehr. Also es ist eine gesperrte Wettkampfstrecke. Und man fährt dann quasi die gleiche Strecke wieder hinunter. Das natürlich dann, gemütlich ist jetzt der falsche Ausdruck, aber natürlich nicht auf volles Risiko. Also das ist dem Veranstalter, glaube ich, schon noch wichtig, dass da auch jeder wieder selbst verantwortlich ist fürs Runterfahren.
Weil das kannst du nicht so wirklich trainieren, wenn man Kurven wirklich anfährt in Volltempo, oder? Weil
Kurvenfahren,
sonst immer Autos sind. Ne?
Aber Kurvenfahren kann man schon trainieren. Also ich muss sagen, ich war lang ein Hosenscheißer beim Runterfahren.
Ich würde das, glaube ich, ich sage jetzt nichts, ja.
Und ich habe vor 2 Jahren beim Roland Königshofer ein...
Liebe Grüße, aber auch zu Gast werden wir verlinken.
Sehr gut. Ja. Ein Fahrsicherheit, also Fahrtechniktraining gemacht und ich muss sagen, das war Gold wert. Also zu lernen, dass die Vorderradbremse eigentlich das ganze Rad bremst und dass man damit einfach wirklich schnell in Kurven reinfahren kann und auch schnell wieder rausfahren kann.
Aber auch gut an Salto machen kann, oder?
Habe ich nicht probiert, aber nicht probiert, könnte man machen. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe dann noch einmal eine Auffrischung gemacht und seit ich das gemacht habe, fahre ich viel lieber und viel sicherer bergab und habe einfach das Vertrauen in mein Rennrad und auch in mich. Aber
ja. Ich glaube, meine Schwester hat beim Roland auch mal was gemacht. Ich war mit ihm nur Stand-Up-Paddleboarden, weil das war unsere Connection. So habe ich ihm damals nachgekauft. War er einer der Ersten auf der alten Donau, wie er ganz entspannt und mal dumm gesuppt ist. Ja. Genau. Na gut, dann haben wir das auch besprochen. Irgendwelche neuen Ziele für dich als Sportlerin jetzt?
Also dieses Jahr steht noch der Ötztaler Radmarathon an.
Das ist auch ein Klassiker, ne?
Genau, den ich jetzt zum 4. Mal schon fahre. Also 3-mal bin ich schon gestartet. Letztes Jahr bin ich nicht gestartet. Da war das Race Around Austria im August das Hauptziel. 23 habe ich dort, war mein großes Ziel, unter 10 Stunden zu finishen. Habe ich mit 9 Stunden 44 geschafft. Und dieses Jahr hoffe ich halt, dass ich die Zeit noch einmal unterbieten kann.
Okay, ich lock da jetzt kein Ziel raus, aber ja, 39 oder sowas. Vielleicht,
ja, schauen wir mal. Ötztaler Radmarathon ist halt auch wieder wettertechnisch. Du hast halt alle Klimazonen gefühlt durch, von Schnee über Hitze über Regen. Und natürlich zählt die Tagesverfassung, aber ja, ambitionierte Ziele sind immer gut, wenn man sie sich setzt.
Und auch da ist Massenstart und Gender gemixt.
Genau.
Und Altersklassen gemixt, alles.
Genau,
ne?
Ötztaler ist Massenstart, alles gemischt. Und da ist halt so, es zählen die Bergabpassagen. Das heißt, es geht ja gleich einmal am Anfang von Sölden nach Ötzberg ab mit hohem Tempo und das ist nicht ungefährlich. Also da.
Na, dann pass auf dich bitte. Ich habe das Rad gesehen, da steht da jetzt, ich sehe das Vorderrad oder das Hinterrad, das schaut extrem leibend aus. Tolle Maschine.
Ja, ich bin sehr glücklich mit meinem Rad.
Und mit dem Rad, das ich da gerade sehe, fährst du dann auch Ötztal?
Genau, das ist das Rennrad, das ist das Bergrad.
Das Bergrad. Und das eignet sich dann natürlich auch für bergab. Schaust du eigentlich auch Giro d'Italia? Also so, ich bin ja ganz begeistert jetzt gewesen, wie der Wout van Aert die Relaisstation für einen Simon Yates war. Schaust du sowas auch?
Immer wieder. Also oft einmal schaue ich es halt nach, weil mein Tag ist immer recht dicht gepackt mit Terminen und Arbeit und dann am Nachmittag noch Kurse und vielleicht noch ein oder andere Personal Training. Aber ja, wenn es sich ausgeht, dann schaue ich sehr gerne auch noch Giro d'Italia oder Tour de France oder.
Geht eh bald los, die Tour dann auch, ja. Und Österreich Radrundfahrt der Frauen gibt's ja auch. Mal überlegt, bei so einem Etappenrennen mitzumachen.
Der Reiz wäre sicher da. Ich bin nur nicht so der Gruppenfahrer. Also dieses Pelotonfahren, das ist für mich, also erzeugt für mich Stress. Ich bin so, also drum auch das Ultraradfahren oder Bergrennen, ich bin so eher die Einzelkämpferin. Aber natürlich wäre es reizvoll. Also ich denke, wenn man die Möglichkeit hat, dann würde man es wahrscheinlich am Schopf packen.
Und wann geht es im Ötztal los?
Das ist Ende August, am 31. August erst. Also jetzt ist einmal.
Jetzt ist einmal ein bisschen Recovery, aber Volltraining nehme ich an.
Genau.
Wo macht man in Niederösterreich im Training gute Höhenmeter?
Naja, bei mir daheim, der Dulbinger Kogel.
Der hängt sich an, gell?
Bist du genau, da fährt man halt mehrmals, wenn man zu wenig Höhenmeter hat. Ansonsten, ja, ist Niederösterreich jetzt nicht so das Bergland.
Also, wenn du von dir daheim zu mir ins Büro fährst, sind wenig Höhenmeter.
Ja, ich glaube, es waren 25 oder so.
25, das ist überschaubar, ja genau. Da habe ich mehr, wenn ich die Stockwerke drüben in der Wohnung gehe. Liebe Lilly, das hat riesen Spaß gemacht. Danke für diesen Deep Dive in diesen spannenden Sport und hat mich auch gefreut, dich wieder mal zu sehen. Viel Erfolg im Ötztal dann und Respekt, was deine Leistungen betrifft. An euch da draußen, danke fürs Reinhören. Ich glaube, unglaublich viel Motivation dabei und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und danke, dass ich da sein durfte. Tschüss.
Tschüss. This is a Sleep Podcast.